Im Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus: So nun sollt ihr beten: Vater unser in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen, auch beim Vater unser, wie immer im Neuen Testament, müssen wir nach einem möglichen alttestamentlichen Hintergrund fragen, seiner eventuellen Verwandtschaft mit jüdischen Gebeten. Und tatsächlich ist das Vater unser verwandt mit zwei jüdischen Gebeten, dem 18-Gebet, aus dem wir eben bei der Lesung einige Stellen hörten und die ich gleich noch vervollständigen werde, und dem Kaddisch, dem Schlussgebet der Synagoge nach der Predigt. Aus dem 18-Gebet: Schöpfer Himmels und der Erde, du bist heilig, dein Name ist heilig, gib uns, dass wir umkehren. Vergib uns, unser Vater, unsere Verfehlungen und erlöse uns um deines Namens willen. Bring eilends nah das Endjahr unserer Erlösung und gib dem Boden Tau und Regen. Mach satt die Welt mit deiner Güte schätzen. Gib Segen auch dem Werke unserer Hände. Gepriesen seist du, Herr, der du die Jahre segnest. Und aus dem Kaddisch: Verherrlicht und geheiligt werde sein großer Name in der Welt, die er nach seinem Willen geschaffen hat. Er lasse herrschen seine Königsherrschaft zu euren Lebzeiten und zu euren Tagen in Bälde und die nahe Zeit. In diesen Gebeten merken wir, dass die strenge Gestalt Jahwes, des alttestamentlichen, hochheiligen Gottes, durch väterliche Züge gemildert ist. Der Vatername ist aber niemals anders als im übertragenen Sinne verstanden worden. Gott benimmt sich Israel gegenüber wie ein Vater, ohne dass deswegen die Israeliten Gottes Kinder wären. Diese Vaterschaft wurde in Israel in einem engen nationalen Sinne aufgefasst, und erst später in der hellenistischen Zeit wurde sie wohl sporadisch erweitert, auch auf andere Völker, weil eben die Diaspora-Juden mit anderen Völkern, wie etwa in Ägypten, enger zu leben hatten und dann wohl auch die göttliche Vorsehung hier und da ausdehnten auf die anderen Völker. Die Bezeichnung Gottes als Vater ist aber kein Eigentum des Alten Testamentes, des Judentums oder des Neuen Testamentes. Sie ist ein religiöses Urphänomen. In den meisten heidnischen Religionen werden die Götter als Väter ihrer Verehrer bezeichnet, und der Name Vater Zeus oder Vater Jupiter ist wahrscheinlich ihnen geläufig. In vielen Göttermythen wird sogar diese Vaterschaft physiologisch gesehen, nämlich dass Götter durch geschlechtliche Verbindung mit menschlichen Frauen nun Halbgötter oder göttliche Menschen gezeugt hätten. Und manche Geschlechter führten und führen wohl auch noch heute, wenn wir an das japanische Kaiserhaus denken, ihren Ursprung zurück auf eine solche Verbindung einer Gottheit mit einem Menschen. dass dieser physiologische Vaterbegriff dem alttestamentlichen und erst recht dem neutestamentlichen konträr entgegengesetzt ist, brauche ich nicht zu betonen. Hier handelt es sich um einen rein geistigen Gottesbegriff, den ja Israel als einziges Volk mit der Hilfe Gottes durch die Geschichte getragen und bewahrt hat. Zwischen den Göttern der griechischen Religion und den Menschen besteht nicht das Verhältnis des Vertrauens und der Liebe. Im Gegenteil, der antike heidnische Mensch ist von einem tiefen Misstrauen gegen die Götter erfüllt. Die Götter haben ihre Schwächen und Fehler, wie die Menschen. Sie liegen miteinander im Streit und entbehren der sittlichen Erhabenheit etwa und Heiligkeit des alttestamentlichen Gottesbegriffes. Ihr Weltregiment ist ein Willkürregiment. Sie sind sehr bedacht auf ihre Verehrung, auf den Kult, den man ihnen erweist, und sie sind sogar neidisch auf das Glück der Menschen, wenn es etwa die Grenzen erreichen könnte, die sie ihnen gesetzt haben. Es ist einsichtig, dass zwischen einem solchen Gottvater, wie ihn die Griechen sahen, und dem Gottvater, wie ihn die Juden und das Neue Testament sieht, ein tiefgehender Unterschied ist. Der Gedanke, dass das innerste Wesen der Gottheit Güte und Liebe ist und das daraus folgende gläubige Vertrauen der Menschen auf Gott, das hat ja Jesus wohl als erster seine Jünger und die Menschen gelehrt. Liebe zu den Göttern ist nach einem Wort des griechischen Philosophen Aristoteles unmöglich. Er schreibt in seiner Ethik, es wäre ja Unsinn, wenn einer sagen wollte, er liebte Zeus. Die Verkündigung Jesu aber lautet, Gott ist die absolute Güte. Er liebt die Menschen. Er liebt alle Wesen, die er erschaffen hat. Er sorgt für die Blumen des Feldes, er kleidet sie, er ernährt die Vögel. Es fällt kein Spatz vom Dach, ohne dass der Vater es weiß. Es fällt kein Haar von unserem Haupte, ohne dass der Vater es weiß. Er, der Vater, weiß schon, was wir nötig haben, bevor wir überhaupt unseren Mund zum Gebet aufgetan haben. Seine Liebe erstreckt sich nach Jesu Worten über alle Menschen, über die Guten und über die Bösen, und er lässt die Sonne scheinen und er lässt regnen über alle die Guten und die Bösen. Und das ganz Neue, das Jesus bringt, dieser Gottvater nimmt sich in besonderer Weise sogar der Sünder an. Wohl hat Jesus die Jünger beten gelehrt, Vater unser. Aber er selber hat sich dabei mit seinen Jüngern durch dieses Wort unser Vater niemals gleichgestellt. Wenn er sagt, mein Vater, dann ist das etwas anderes, als wenn er den Jüngern sagt, betet unser Vater. Mein Vater ist sein unübertragbares Verhältnis zu seinem Vater. Und so oft Jesus Gott seinen Vater nennt, ist damit nicht gesagt, dass alle Menschen Söhne und Töchter Gottes seien. Es ist nicht uninteressant, in der Bibel zu lesen, dass Jesus eigentlich nur zweimal die Menschen Söhne Gottes nennt. Und zwar bei zwei Bibelstellen, die wir hier betrachtet haben, in der Bergpredigt bei Matthäus 5,9. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Und bei Matthäus 5,45. Liebet eure Feinde Tut Gutes denen, die euch hassen, betet für die, die euch verfolgen und verleumden, damit ihr Söhne eures Vaters werdet in den Himmel. Es sollte uns vielleicht nachdenklich stimmen heute, wo wir in Sorge sind um den Weltfrieden und um seine Erhaltung, dass Jesus gerade denen, die Frieden stiften und die Frieden wollen unter den Menschen und die auch Unrecht ertragen wollen, gerade denen den Titel Söhne Gottes beilegt. Wie weit sind die Menschen in unserem Volke, auch die uns regieren, noch davon entfernt, alles zu tun, um den Weltfrieden zu erhalten und sich so den Ehrentitel Söhne Gottes beilegen zu dürfen? Die Gottessohnschaft ist kein gegenwärtiger Besitz der Menschen, auch derer, die er Jesus als Söhne Gottes anspricht. Sie ist ein kommendes. Sie ist nicht mit der Natur der Menschen verbunden, nicht ohne weiteres, weil er Geschöpf ist, ist er Sohn Gottes. Sie ist eine Verheißung, die den Auserwählten gilt, im Hinblick auf das Kommende. Die Bezeichnung Gottes als Vater ist primär der Ausdruck seiner Güte und seiner Liebe und nicht ohne weiteres zugleich, dass wenn wir zu Gott Vater sagen, wir per se auch nun schon Gottes Kinder sind. Um es noch einmal zu sagen, der Sohn ist der Einzige, der sagen kann, in dem letzten Sinne Vater. Es war darum schon recht, wenn die frühe Christenheit Gott den Vater unseres Herrn Jesus Christus nannte, wie es Paulus im 2. Korintherbrief und im Epheserbrief schreibt. Die Wortstellung Vater unser entspricht nicht unserem heutigen Sprachgebrauch, aber auch die Umstellung unser Vater entspricht auch nicht unserem heutigen Sprachgebrauch. Wir kennen das nicht, wenn wir das Fürwort vor den Vokativ stellen wollen, dann ist das ungebräuchlich. Woher kommt das? Als im 4. Jahrhundert Bischof Ulfilas die erste deutsche oder gotische Bibelübersetzung schuf, da übersetzte er aus dem Griechischen unser Vater atta unser. Damals hatte aber dieses Unser eine andere Bedeutung. Es hatte die Bedeutung von uns. Vater von uns. Und er bleibt damit, der Bischof Ulfilas, in der Reihe des Übersetzens des Griechischen, Pater Hemon. Wenn wir das bedenken, dass nun die Übersetzer diese Stellung beibehalten haben und auch im Lauf der Zeit, als die Sprache sich änderte, nicht geändert haben, dann tragen wir gewissermaßen, wenn wir sagen, Vater unser oder unser Vater, das alles mit uns in unser Gebet hinein, was unsere Vorfahren gesprochen haben. Sowohl unser Vater wie mein Vater, gibt aber letztlich das aramäische Wort Abba wieder. Das ist die intime Anrede des Vaters, wie sie unter den Familien üblich war. Das palästinensische Judentum hingegen wagte es nicht, Gott Abba Vater zu nennen, sondern nannte ihn hebräisch Ab. Und wenn Jesus nun kommt und das familiäre Vater, Abba, seinem Vater zulegt und die Menschen auffordert, ihn so anzureden, dann musste er mit diesem intimen Abba alle frommen Juden schockieren. Wiederum einmal merken wir hier, der Skandal, der in der Bergpredigt liegt, damals schon, als er Yahweh, den großen Gott, Yahweh, den Vater, sozusagen mit Väterlein bezeichnete oder, um es schlicht zu sagen, was uns geläufig ist, zu ihm sagte, Papa. Jesus hat, auch wenn er von Gott als dem Vater sprach, niemals die im Alten Testament gebräuchlichen Worte und Einsichten in das Wesen Gottes außer Kraft gesetzt. Der Vater Gott ist bei ihm geblieben, der Heilige, der Gerechte, der Herr und der Richter der Menschen. Die das Alte Testament bestimmenden Züge Jahwes hat Jesus nicht außer Kraft gesetzt. Er hat sie erweitert durch den gütigen Namen des Vaters. Indem, um das auch noch einmal herauszustellen, was die Verfasser des Evangeliums Jesus sagen lassen, unterscheiden sie sehr genau zwischen dem, was er sagt, mein Vater, und dann, wenn er spricht, euer Vater. Sie schließen niemals Jesus mit seinen Jüngern so zusammen, dass Jesus und die Jünger gemeinsam unser Vater oder euer Vater sprechen können. Wir sollten es erkennen, dass es ja heißt im Vater unser, Vater unser, der du bist im Himmel. Und dadurch wird eigentlich jede vertrauliche Familiarität ausgeschlossen. Wenn wir sagen, Vater unser in den Himmeln, dann sind wir uns bewusst, dass hier beide Züge an Gott Vater gesehen und angebetet werden müssen. Das Gütigsein, aber auch das Herr und Richtersein. Aber Jesus sprengt auf die Grenzen, die nationalen, die das Judentum um Jahwe gelegt hatten, die ihn reserviert hatten für sich selbst. Er lässt ihn nun Vater sein für alle Menschen. Dass zugleich dieser Zusatz, der du bist in den Himmeln, die Überleitung zu den drei ersten Bitten ist, über die wir später sprechen, soll nur am Rande gesagt sein. In der großen Doxologie der Messe, die wir nach der Liturgiereform ja nun wieder laut sprechen oder auch singen, in, durch ihn und mit ihm und in ihm wird dir Gott allherrschender Vater, mit dem Heiligen Geiste, alle Ehre und Verherrlichung von Ewigkeit zu Ewigkeit, kommt vielleicht das, was ich sagen wollte, am kräftigsten zum Ausdruck. Allherrschender Vater, der Abstand des Geschöpfes, verbindet sich in einem Atemzug mit der Zutraulichkeit des Kindes. Das Vaterunser ist das gemeinsame Gebet aller Christen. Wir hätten den Wunsch, dass auch die Übersetzung für alle Christen, gleich welcher Konfession, die gleiche Sprache sprechen, auch die gleiche wäre. In Frankreich haben die Katholiken, die Orthodoxen und die Evangelischen sich geeinigt auf eine Übersetzung im Französischen des Vaterunsers. Wann werden wir in Deutschland, dem Lande der Reformation, endlich so weit sein? Dankbar wären wir Katholiken, wenn wir auch diesen schönen Zusatz aus der Zwölf-Apostel-Lehre, den die Evangelischen dem Vater unser anfügen, auch anfügen dürften. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dem Vernehmen nach soll diese Formel auch in die künftige neue Form der Messe aufgenommen werden. Vor allem aber, meine andächtigen Christen, sollten wir uns bemühen, das Vater unser, und das soll auch gerade der Sinn dieser Sonntagsbetrachtungen sein, aus der Plapperei herauszunehmen, aus der manchmal wenig sinnvollen Wiederholung herauszunehmen. Und vielleicht könnten Sie einmal in dieser Woche gar nichts anderes tun, als nur andächtig, besinnlich und langsam meditieren zu sprechen: Vater unser, der du bist in den Himmel. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.